The grid.
A digital frontier.
We try to picture clusters of information as they move through the computer.
What did they look like?
Ships.
Motorcycles.
Or circuits like freeways.
We kept dreaming of a world we thought we'd never see.
And then, one day, we got Tron Legacy!
Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Es freut uns, dass ihr am Start seid beim neuen Wir sind Movies Themen-Podcast. Diesmal haben der gute Lukas Kohmann
Hallo.
Und ich, meine Wenigkeit, der Markus. Ihr kennt mich vielleicht von diversen YouTube-Videos. Ne, ist ja auch wurscht. Ja, wie gesagt, wunderschönen guten Tag. Lukas und ich nehmen uns heute die Disney-Live-Action-Filme Tron, also den Originalfilm von 1982, und Tron Legacy von 2011 vor, weil wir uns gedacht haben, im Zuge unserer Disney-Themenwochen gehen wir einfach auch mal auf die Live-Action-Filme von Disney ein und ja, Fluch der Karibik machen wir vielleicht irgendwann, Vermächtnis der Tempelritter und des Geheimen Buches muss man jetzt nicht unbedingt mit einem Podcast würdigen, John Carter, Tomorrowland und so weiter, nun ja. Ja, Tron Legacy von 1982 von Regisseur Steven Lisberger wird kultig verehrt und das wahrscheinlich auch zu Recht. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen näher erläutern in unserem Podcast. Wir haben uns halt gedacht, dass es sich anbietet, über den Originalfilm zu quatschen, weil der auch stilprägend war für alles, was danach kam im Animationsbereich. Nico und ich hatten es ja bereits so ein bisschen auch angeteasert in unserem Pixar-Podcast, dass auch John Lasseter von Tron inspiriert war und dass das quasi so, ja, ein, wie soll man sagen?
Stein des Anstoßes
war.
Das hat eine gewisse Bewegung der Computeranimation bei Disney angestoßen.
Ja, so kann man es auf jeden Fall formulieren. Und ja, wir haben uns das so gedacht, wir gehen jetzt logischerweise chronologisch vor, nehmen zuerst mal den Originalfilm unter die Lupe, gucken dann halt, was die Auswirkungen dieses Films waren, checken dann mal ab, wie Joseph Kosinskis, Fortsetzung, wie das Sequel Tron Legacy alles aufgreift und weiterführt und haben dann am Schluss noch einen kurzen Ausblick auch noch auf die Animationsserie Tron Uprising, bei der wir uns zumindest mal die Pilotfolge angeschaut haben. Also ich halb, Lukas ganz. Und ja, checken da mal noch ab, warum Tron 3 Ascension nicht zustande kommen wird in absehbarer Zeit und was wir uns vielleicht auch wünschen würden, was man bei Tron 3 irgendwie anders machen kann. Dann würde ich sagen,
legen wir los.
Ja, kurz nochmal zu den Daten. Tron, der Originalfilm von Steven Lisberger, kam 1982 in die Kinos. Ja, im Prinzip so in einer Zeit nach Alien, nach Close Encounters of the Third Kind, parallel zu Das Ding aus einer anderen Welt und E.T. und vor Blade Runner, also dass man das ungefähr so ein bisschen einordnen kann. Und was wirklich spannend und faszinierend ist beim Originalfilm, ist, dass Tron der erste Film war, der 3D-Computeranimation...
Der in der Masse 3D-Computeranimation verwendet hat.
Genau, es gab es ja bereits schon mal in einem Film in den 70ern, wo diese digitalisierte Hand mal irgendwo mal auf dem Computer zu sehen war. Aber in Tron gibt es 15
über,
bis 20,
über 20 Minuten.
Minuten
an die 20 Minuten Material, das komplett zu 100% im Computer berechnet wurde, an Szenen, an Objekten, die eben sich in Tron befinden. Was bis dahin auch ein bisschen fragwürdig war, ob das überhaupt umsetzbar ist, in dieser Masse, vor allem mit den Render-Times, die man damals pro Frame hatte, irgendwas Vernünftiges liefern zu können.
Ja, cool an der Sache ist natürlich auch, Tron kombiniert Live-Action mit klassischem Zeichentrick. Das erläutern wir gleich
genau,
mal kurz.
Genau, da müssen wir drauf eingehen.
Und halt mit der 3D-Computeranimation, also wirklich
also vorweg,
mit CGI.
Genau, vorweg muss man sagen, dass in dem Film, auch wenn da bis zu 20 Minuten digital berechnete Bilder entstanden sind, viel weniger am Computer entstanden ist, als man vielleicht denkt, beim
man schaut. Das ist also so ein klassisches Beispiel von einem Film. Also ich habe es auch schon erlebt, als ich irgendwie mit Leuten über Videospielverfilmungen gequatscht habe, dass dann jemand gesagt hat, Tron ist keine Videospielverfilmung.
Das ist es ist die beste Videospielverfilmung ohne Videospiel.
Ohne Videospiel als Grundlage.
Genau.
Der Film entstand halt zu einer Zeit, in der diese Arcade-Games halt gerade populär wurden.
Vor allem in den USA, die Arcade-Hallen richtig geboomt sind.
Genau, ja. Und dann, also Lukas und ich sind jetzt schon in vorherigen Diskussionen zu dem Schluss gekommen und ich denke, das kann man auch auf jeden Fall so festhalten, findet man auch in diversen Foren und eigentlich filmhistorisch steht das auch außer Frage, dass Tron unglaublich gewagt war.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, wie ist denn Tron überhaupt entstanden? Ich meine, wir haben die Firma von
Steven Lisberger.
Genau, die ursprünglich vor allem Werbefilme gemacht hat, die ein bisschen experimentiert hat mit Videoanimationstechnik und mit dieser Backlight-Technik, auf die wir auch gleich ein bisschen eingehen müssen.
Aber der Typ kam ja mit seiner Firma aus dem Zeichentrickbereich.
Er kam aus dem Zeichentrickbereich, genau. Ich glaube, das Erste, was er im langen Format gemacht hat, ist die Olympiade der Tiere.
Animalympics, genau.
Und dann war auch schon Tron direkt das zweite Filmprojekt, wo sie lange erstmal nach einem Studio gesucht haben, wo dann am Schluss Disney gefunden wurde. Wobei Disney eben sich ja auch in einem Zustand befand, wo man, Disney galt ja zu der Zeit so ein bisschen als verfahrenes, innovationsloses Studio, das nichts riskiert.
Mhm.
Und hatte auch gerade in der Zeit, wo eben Star Wars rausgekommen war und E.T. von anderen Studios, ja, hatte es selber nichts in dieser Richtung, in dieser Sci-Fi-Richtung zu bieten. Ja,
haben wir natürlich eben voll vergessen. Also Star Wars, Eine neue Hoffnung, 77, Imperium schlägt zurück, 1980 und 83 dann halt ein Jahr später die Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau. Also das ist natürlich alles in diesem Kontext auch irgendwo entstanden.
Genau.
Und es war in gewisser Weise gewagt von Disney, dass sie sich darauf eingelassen haben, weil der Film halt unfassbar aufwendig war. Auf der anderen Seite hat er halt Disney auch viel gebracht, weil Disney sich ja festgefahren hatte mit den Herbie-Filmen,
ja,
mit dem VW-Käfer und so, also da kam halt nichts
Innovationsreiches. Man brauchte einen neuen Impuls von außen, und der kam mit Tron. Warum es so gewagt war, also zum einen haben wir schon erwähnt, die Digitaltechnik, wo fragwürdig war, ob es überhaupt möglich ist, für einen Langfilm so viel Bildmaterial zu berechnen, und dann auch die Animationstechnik. Der Film ist eigentlich gefühlt doppelt gedreht worden.
Mhm.
Einmal gedreht und einmal gemalt.
So ist es, also ja, ich denke, wir versuchen für die beide gemeinsam
ein bisschen
zu rekapitulieren, weil das ist schon ein bisschen schwierig, also gerade auch bei der, also ihr könnt es euch einfach auch mal in, ja, am besten auf Wikipedia auch
durchlesen,
da steht es eigentlich ganz gut drin. Wir haben uns extra noch die Dokumentation zu Tron, also das Making-of, 90-minütig, ist auf der 2-Disc Special Edition von
drauf, genau.
Ja, 2000 irgendwas drauf, das ist wirklich eine sehenswerte Doku, und da wird es halt auch logischerweise dann anhand von Bildern erklärt, was da gemacht wurde. Also das Ding ist, die Szenen, die halt im Computer spielen bei Tron, wurden mit Schauspielern im Studio aufgenommen vor schwarzen
Leinwänden, ne? In schwarz-weiß.
Genau.
Und auch alle Kostüme waren. Also das gesamte Set war schwarz-weiß, als auch die Filmtechnik hat in schwarz-weiß gefilmt.
Was erstens natürlich auch mega depressiv ist oder deprimierend auch irgendwie für die Darsteller, weil, also man muss sich das mal auch so vorstellen, der Film hat 1982 schon was gemacht, was Filme dann erst später irgendwie ab 1999 so richtig gemacht haben mit Die dunkle Bedrohung, also Star Wars.
Das habe ich ja gemeint. Das ist also die Entstehung erinnert ein bisschen an Die dunkle Bedrohung, insofern, als dass auch Tron eigentlich komplett in einem Studio, dann halt nicht von einem Greenscreen, aber in schwarzen Räumen ohne Objekte, ohne das Umfeld, auf das die Schauspieler reagieren müssen, entstanden ist.
Das ist natürlich eine Mammutaufgabe für den Regisseur, dann auch die Schauspieler so führen zu können und anzuleiten, dass sie mit irgendwas interagieren können. Das merkt man dem Film teilweise ein bisschen an.
Manche schauspielerischen Dialoge, manche Leistungen wirken ein wenig hölzern.
Absolut.
Wenn auch Jeff Bridges mit vollem Elan und Begeisterung
dabei ist. Also Jeff Bridges feiert sich ja auch komplett selber.
Er ist Flynn.
Aber wieder zurück zum Thema. Also das wird dann halt so aufgenommen. Dann haben sie das irgendwie
Wir haben Kostüme, die entgegen der Farben, die man im Film sieht, genau umgekehrt sind. Die leuchtenden Flächen sind bei den Kostümen schwarz gewesen und die anderen Flächen weiß.
Genau.
Dadurch wurde das Material aufgenommen und durch diese Backlight-Technik auf andere Filmbänder überspielt, wo die Bänder neu belichtet wurden, wodurch dann die leuchtenden Flächen eine Farbe bekamen, die weißen Flächen eine Farbe bekamen, eingefärbt wurden, dunkler wurden, und die Schwarzflächen, die komplett frei waren, in einem weiteren Verfahren, wo es neu belichtet wurde, dann eine glühende Farbe Muster bekommen
haben. Also die haben auf jeden Fall mehrere Layer ja von diesen Bildern dann irgendwie ausgedruckt. Also dann gab es negative, die sie ausgedruckt haben.
Positiv, negativ.
Wo sie halt nur die Gesichter hatten, nur die Kostüme hatten, dann irgendwie nur das Positive, nur das Negative und wie auch immer. Die haben da, was die da beim Compositing betrieben haben, ist einfach ein enormer Aufwand. Ja. Dann haben sie das irgendwie zur Kolorierung doch nach Taiwan geschickt.
Die haben die ganzen leuchtenden Striche und Streifen, die Anzüge, alles, was da so glüht im Film, ist eben durch diese Backlight-Technik entstanden, aber die eigentlichen Farben, das Drumherum, die Objekte, die Kulisse, wurde dann in Taiwan koloriert. Genau. Ja.
Und weil das ist eigentlich noch eine lustige Anekdote, weil die irgendwie schon zu früh, bevor die Farbe richtig getrocknet war, die Layer wieder aufeinander geklatscht haben, ist das ein bisschen verwischt, was dann auch im fertigen Film daran zu sehen ist, dass manchmal irgendwie die haben das ja hinterher dann quasi als Zeichentrick, also 24 Bilder pro Sekunde, gedruckt und dann also abgespielt. Also der Film ist quasi ein Live-Action-Film, der aber hinterher durch diese ganzen Layer und
komplett
die
Nachkolorierung manuell und so weiter, koloriert wurde und dann
Zeichentrickfilm vorlag und dann, das erklärt halt minimale Sprünge im Bild.
Genau, und man merkt das auch.
Man merkt es, wenn man es weiß. So.
Ja, man fragt sich ansonsten, was ist es? Weil die Farben zittern manchmal, so ein paar Frames hin und her. Was hat diesen Look so ein bisschen? Dass es nicht immer 100% die Flächen getroffen wurden, die
aufeinander passen. Und da haben sie aber aus der Not auch eine Tugend gemacht. Und wenn da irgendwie Sprünge quasi in diesen Neonfarben dann drin waren, haben sie quasi Soundeffekte drunter gelegt, um zu sagen, wenn hier alles mit Licht und Elektrizität
das ist halt im Computer, Rechner, das sind die Impulse.
Genau, das sind die Impulse.
Wobei das ja nicht nur durch die Kolorierung entstanden ist, sondern weil sie die extra Filmbänder, die von Kodak an sie geliefert wurden, ja leider in der falschen Reihenfolge am Anfang genommen haben und in den Bändern immer so von der Helligkeit leichte Schwankungen drin sind. Deswegen kamen die Pakete eigentlich durchnummeriert an und sie haben sich nicht an die Nummerierung gehalten. Und wo man ein neues Paket angefangen hatte von den Bändern, war die Farbe auf einmal anders und alles heller oder dunkler. Und dann haben sie diese Lichtimpulse reingesetzt im Film. Und man merkt das eigentlich auch nicht wirklich. Also es ist vom Sehverhalten, das ist völlig plausibel, was da passiert. Haben sie echt schön gemacht.
Ja, nachdem wir da jetzt einen kurzen Abriss wenigstens präsentiert haben, wie gesagt, schaut euch die Doku an, lest euch selber mal durch. Das ist, also die
Doku war spannend, die Entstehung.
Die Doku war fast genauso spannend wie der Film. Also, dass Tron überhaupt das Licht der Welt erblickt hat, ist fast schon ein Wunder. Ne?
Ja, und dass Disney bereit war, so viel Geld da rein zu klatschen. Also 17 Millionen hat der Film damals gekostet. Damals 6 Millionen mehr als
der erste Star Wars.
Ja. Genau.
Das ist zu der Zeit halt einfach schon richtig viel. So, und der hat nur 30 Millionen, glaube ich,
33 Millionen
oder 33. Das ist halt ein Achtungserfolg.
Ja.
Also man kann ja eigentlich so Pi mal Daumen sagen, wenn das Doppelte des Budgets ab dann wird es lukrativ. Aber richtig.
Es hat sich getragen, mehr aber auch nicht.
Ja, und richtig erfolgreich und kultig verehrt wird der Film halt dann eigentlich erst in der Nachbetrachtung.
Genau.
Dann ganz kurz noch was zum Design. Also wenn man über Tron spricht, sowohl über den Originalfilm als auch über das Sequel, sollte man auf jeden Fall aufs Design eingehen. Die Zeichnungen und ja alles, also Set-Design, Kostümdesign und so weiter, ist maßgeblich wahrscheinlich auf zwei Leute zurückzuführen. Und zwar zum einen auf Jean Giraud, den französischen Comic-Autor und Comic-Zeichner, den man vielleicht unter seinem Namen
Möbius
besser kennt.
Genau.
Und Sid Mead, der dann auch drei Jahre später bei Blade Runner für das Set-Design zuständig war, so viel ich weiß.
Blade Runner kam ja auch 82 raus.
Kam Blade Runner 82?
Kam auch parallel. Also die kreative Arbeit hat sich wahrscheinlich bei ihm überschnitten. Also er wird an Blade Runner wahrscheinlich schon gearbeitet haben oder zumindest wissen, dass er daran arbeiten wird, als er Tron gemacht hat. Also Blade Runner ist auch 82.
Okay, gut. Ich hab immer in Erinnerung gehabt, dass ich denke aber auch die ganze Zeit, Blade Runner und E.T. wären von 84, obwohl beide von 82 sind. Das ist halt krass, was gerade in dieser Anfangszeit der
80er... Was da auf einmal, also quasi beginnend mit dem ersten Star Wars...
Ich glaube, Terminator, der erste, ist von 84. Kann das sein? Ja. Und
zurück zum Thema.
Also das Design von Möbius und Sid Mead ist teilweise, also das ist unterschiedlich, wenn man weiß, wer für was verantwortlich zeichnet, erkennt man, wer
welche unterschiedlichen Einflüsse hatte. Das Kostümdesign ist ja größtenteils Möbius gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe, was man ja vor allem bei diesem, was ist das denn im Film, dieser
Dumont,
in diesem aztekenartigen Kostüm da sitzt.
Irgendwie so aztekisch oder ägyptisch
fast schon, so pharaonenmäßig. Genau, dieses Kostüm trägt, was über ihm gebaut ist.
Ja.
Mhm. Erinnert ein bisschen auch an die Kulisse in Blade Runner teilweise.
Teilweise auf jeden Fall. Auch gerade so die, ich meine, die geschwungenen Linien bei den Light Cycles, also bei den Lichtmotorrädern und sowas. Oder auch diese Transportschiffe, die auch, also man hat insgesamt auch so Designüberschneidungen, egal ob es jetzt beim Set oder bei den Kostümen ist, mit Star Wars. Also yeah. Star Wars ist ja natürlich auch irgendwie Hauptinspirationsquelle, das ist halt nicht zu leugnen. Also das genau. zeigt der Originalfilm sowohl als auch das
Als auch Tron Legacy. Sequel. Da ja. sind auch viele optische Bezüge zu Star Wars einfach zu finden.
Absolut.
Definitiv.
Was jetzt allerdings den, also den Impact haben wir ja quasi schon so ein bisschen rausgestellt, weil der, ja, der Stein des Anstoßes überhaupt für die
Animations- für die gesamte Animationstechnik, ja, digitale Animationstechnik.
Für die digitale Animationstechnik und für deren mhm. Weiterentwicklung war, dass, genau. es, dass es halt auch funktioniert in gewisser Weise.
Dass es machbar ist.
Ja, Fun Fact dazu, die Academy hat den Film nicht nominiert für genau. die besten Effekte, weil sie gesagt haben, es wäre ja zu einfach.
Es wäre gecheatet, wenn man es am Computer berechnet. Es wäre ja nicht handwerklich anspruchsvoll,
ja.
was man da täte, obwohl es streng genommen Pionierarbeit war, die ja. sie für den Film da geleistet haben.
Immerhin haben sie sich quasi dadurch entschuldigt, dass sie doch 95, glaube ich, dem John Lasseter für Toy Story direkt einen Sonder-Oscar gegeben haben für spezielle künstlerische Innovation. Yes. Aber das macht nicht besser, macht liebe nicht Academy. Besser.
Nee, wirklich nicht.
Richtig interessant auch noch beim ersten Tron die ganzen Themen.
Genau, der Film behandelt Themen, also auch da nochmal, wie gesagt, das Studio hatte Entwürfe für Tron und für das Design, so im Anfang. Das Studio ist also die Firma von
Lisburger
Animations, glaube ich, hieß sie, hatte Entwürfe, ehe sie überhaupt wussten, also die Story ist entstanden, um etwas mit diesen Entwürfen letztlich anfangen zu können. Und es ist eigentlich ganz interessant, welche Themen sie trotzdem alle aufgreifen, die eigentlich dann erst Jahre später in anderen Filmen vertiefend aufgegriffen werden. Also wenn wir zum Beispiel allein, also wenn wir die Prämisse einfach nur lose erzählen, dass jemand digitalisiert wird und sich dann in einer digitalen Umfeld, in einer künstlichen Welt bewegt, in Wirklichkeit aber ein echter Mensch ist, erinnert halt 1:1 an die Prämisse aus Matrix, ganz ja, klar.
Oder dann natürlich auch Anime-Vorlage von Matrix Ghost in the Shell.
Auch daran, genau. Ja. Wir haben auch gewisse Bezüge lassen sich zu Terminator herstellen, sei es das Master, wie heißt das?
Master Control Programm
ja. das quasi wahnsinnig wird und die in Anführungsstrichen Weltherrschaft über die digitale Welt da ja. an sich reißt.
Also sagen wir mal so typische, also so ja ganz, ganz klassische Science-Fiction-Elemente,
genau.
ob es jetzt, wie gesagt, diese Herrschaft des Systems, des Computers, die, Skynet, Cyberdyne Systems aus
genau,
Terminator
genau.
Oder jetzt halt diese ja, geradezu philosophisch-spirituellen Anklänge mit der Digitalisierung des Menschen, ja, in Bezug auf Matrix oder Ghost in the Shell, das ist eigentlich schon sehr beachtlich.
Es ist beachtlich, dass es da alles drin ist, zumal es ist es halt ein bisschen schade, es wird nicht viel damit gemacht im Film, weil, wie gesagt, die Handlung ist relativ rudimentär, sie ist sauber und gut erzählt,
hat natürlich Plotholes und Deus Ex Machina Momente, aber ganz ehrlich,
aber es geht nicht um die Geschichte dabei.
Genau, der Film geht 90 Minuten, erzählt eine interessante Geschichte.
Genau, und die funktioniert und trägt den Rest.
Ja, und das ist halt das Wichtige. Also die Themen machen eigentlich dramaturgisch und narrativ ja holprige Elemente ja. wieder wett. Und das Design natürlich vor allem. Ja,
auf jeden Fall.
Auch der Score von Wendy Carlos ist der, glaube ich, was so ein Synthi-Score ist, auch sehr, sehr hörenswert.
Also ja, ich weiß nicht, ob man ihn
heute gesondert, also ohne den Film,
ohne Bildmaterial ja. hören will lange, aber er ist auf jeden Fall, baut er große, ist ein großer Pfeiler der Atmosphäre im Film.
Ja.
Mit ein paar Klängen, die teilweise im Soundtrack an Star Wars erinnern.
Absolut.
Immer wieder so einzelne Töne, so kurze Phrasen in der Melodie,
ja.
wo man denkt, da hat jemand Star Wars gehört.
Ja, es erinnert halt teilweise so an das Tatooine-Thema
genau.
Von John Williams, dann aus dem Star Wars-Film, an dieses.
Und sie fangen kurz vorher ja. immer so drei, vier Töne von der Phrase und dann kommt was anderes.
Ja. Aber wie gesagt, ihr merkt, also thematisch dafür, dass es. Ja, sagen wir mal, jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber dafür, dass es ein Disney-Film ist, wo ja auch niemand gedacht hätte, dass erstens der Film überhaupt 1982 oder 81 realisiert wird.
Dass er machbar ist.
Ja, dass er überhaupt machbar ist von dem, also.
Von dem, was sie sich gedacht haben, wie sie es umsetzen sollen.
Genau, von dem, was sie da versuchen, was sie da an Innovation reinballern. Sehr beachtlich auch, kein anderer Film sieht so aus wie Tron.
Es ist, die Technik ist, ich glaube, auch tatsächlich nur, also ein einziger Kinofilm, Langfilm, ja, in dem diese Backlight-Technik verwendet wurde, ja, ist Tron.
Ich glaube, es gibt ja immer mal wieder auch Musikvideos, die die Ästhetik aufgegriffen haben. Ob die den Film aber genau so dann gemacht haben oder eher mit neuerer Computertechnik den Look nachstellen,
genau,
und so kreieren. Also ich glaube eher, dass es sowas ist. Aber es
ist das, der Aufwand, der damit verbunden ist, diese Technik so zu setzen. Wahrscheinlich würde es heute anders gehen, aber das geht heute digital viel schneller und leichter wahrscheinlich, ja, als...
Man muss es einfach mal vor Augen führen, was da für ein enormer Aufwand. Es ist ein
einmaliger Look, der, ja, auch wirklich funktioniert und in manchen Einstellungen beachtlich gut funktioniert. Also um eine Szene zu nennen, der Interieurshot in den Panzern, in den digitalen Panzern, ja, sieht selbst nach heutigen Maßstäben grandios aus.
Absolut.
Das ist richtig stimmiges Design, was wir da haben mit diesen digitalen Licht, nicht digitalen, mit diesen Backlight-Lichteffekten, ja, drin. Die wirken einfach nur richtig stimmig. Das ist toll, was wir da geschafft
haben. Man muss dem Film auch zugutehalten, auch wenn natürlich die CGI-Technik heute hoffnungslos veraltet ist und teilweise ein bisschen Augenkrebs verursacht,
ja,
ist. Die
ist stimmig im Kontext des Films.
Genau, und für die Zeit, in der sie gemacht wurde, ist die schon super dynamisch.
Ja.
Also auch diese Light-Cycle-Rennen oder die Verfolgungsjagd, die haben da teilweise natürlich auch so ein bisschen mit Limited Animation gearbeitet, also was auch so ein Begriff ist aus, ja, eher so aus dem Anime-Bereich. Also man kennt das zum Beispiel aus Neon Genesis Evangelion, wenn die Figuren irgendwie so eine halbe Minute bis Minute in einem Aufzug stehen und keine Bewegung quasi drin ist, nur so durch Geräusche und so, durch so ein bisschen Hintergrundbewegung überhaupt Dynamik evoziert wird.
Ja, genau.
Und sowas haben sie auch beim ersten Tron, dass du halt irgendwie so einen Shot hast, wo die diese Light Cycles irgendwie durchrennen, aber teilweise bewegen sie sich im Off und blitzen dann mal wieder auf und gehen wieder ins Off und blitzen wieder auf. Und der Shot geht aber eine halbe Minute lang. Das ist halt auch schon... Ja, müssen wir ganz ehrlich sein, das ist sehr ökonomisch auch gedacht.
Mussten
sie natürlich
auch. Das ist ja sowieso der Punkt, was man ja nicht vergessen darf. Wenn heutzutage so ein Film digital entsteht, die haben ja Pre-Renderings. Die sehen ja, wo sich die Kamera bewegt, wie sich die Elemente verhalten. Sowas hatten die ja damals nicht.
So ist es.
Die hatten Mark-Shots irgendwie, Frame 1, Frame 20, Frame 30. Und was dazwischen passiert, sieht man, wenn das Ergebnis steht.
Allerdings dann, hat Möbius ja das komplette Storyboard
gezeichnet. Er hat es komplett gezeichnet,
gemalt. Was ja komplett irr ist, dass sie das gemacht haben. Also das ist ja gerade in der Zeit auch irgendwie outstanding, dass die auch für einen Animationsfilm quasi...
Es ist ungewöhnlich für einen Live-Action-Film, das Storyboard in dieser Ausführlichkeit, wie es da gezeichnet wurde, zu zeichnen. Das macht man eigentlich bei Animationsfilmen. Ja. Und es ist wirklich jeder Shot, jede Einstellung fast durchgezeichnet mit allem, was passiert.
Ich glaube, auch beim Animationsfilm war es jetzt nicht, wurde nicht sogar gesagt, dass es gerade selbst in der Zeit...
In der Zeit sowieso ungewöhnlich war.
Also der Einzige, der das scheinbar auch immer gemacht hat, soll irgendwie Alfred Hitchcock gewesen sein. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ihr seht schon, wir sind schon mega Fans
auf jeden Fall. Man hat dem Film viel zu verdanken und also es ist einfach beachtlich und riesen Respekt davor, was sie damals 82 sich selber zugemutet haben, umzusetzen.
Und der Film funktioniert ja auch heute noch. Genau. Also ich finde, das ist eine coole Geschichte, die da erzählt wird. Natürlich betrachtet man das Ganze auch ein bisschen nostalgisch, weil man weiß, welchen Impact das Ding hatte.
Ja.
So, aber man muss auch sagen, also für mich ist auch so ein bisschen Kritikpunkt, Der Film hat ja eigentlich die Rahmenhandlung in der realen Welt,
die komplett stehen bleibt. Die
irgendwann komplett stehen bleibt, nachdem Jeff Bridges da ja eigentlich verschollen ist.
Ja, ja.
Ne? Und da hätte man auch noch so ein bisschen die Rahmenhandlung ein bisschen weiterführen können. Aber der Film hat auch den großen Vorteil, dass die einen richtig geilen Kameramann hatten. Weil was da teilweise an Shots drin ist, auch wenn die im... noch im Encom-Gebäude halt
wo der Laser drin steht,
die haben da teilweise so fast schon surreale Einstellungen und dann auch mit Matte Painting natürlich noch gearbeitet. Aber das sieht halt, also die haben es geschafft, den Look des Büros, der Büroräume, also diese Unendlichkeit fast schon irgendwie einzufangen und zu transportieren in die digitale Welt.
Ja.
Was halt echt geil ist, dass sie sich so viele Gedanken darauf gemacht haben. Was man
vielleicht noch kurz erwähnen sollte, wo ich gerade irgendwie dran denken musste, bei dem Realset-Design, die Entscheidung während der Produktion, das Farbdesign zu ändern. Sollte man vielleicht noch erwähnen, das ist auch eine nette Anekdote. Ich glaube, bis heute hat niemand wirklich verlauten lassen, warum. Aber ursprünglich war es geplant, dass alle in Anführungszeichen guten Charaktere rot-orange leuchten und dargestellt werden und alle bösen blau. Wer den Film gesehen hat, weiß, es ist eigentlich umgekehrt, dass alle bösen rot sind und die guten blau leuchten.
Ja.
Das wurde irgendwie nach, weiß ich nicht wie vielen Monaten Arbeit entschieden, dass sie es ändern. Und man findet heute noch Relikte aus dem ursprünglichen Farbdesign im Film, wo manche gute oder böse Figuren mit den falschen Farben rumlaufen. Und man sieht es meiner Meinung nach auch ein bisschen in diesen, ich will diese Live-Action-Szenen nennen, alles in dem Film ist Live-Action, aber in dieser Rahmenhandlung,
ja.
Im Farbdesign, dass
da auch blau
Jeff Bridges mit einem komplett roten, also dieses ja. Jeans-artige Jacke, die er anhat, mit dem komplett roten Ärmeln und den Amcon-Büros, die komplett blau gehalten sind. Ja. Ich nehme an, sie hatten da vielleicht mal mehr vorgehabt. Mich würde interessieren, was da passiert ist.
Sagen wir mal so, es ist eine nicht in sich stimmige und konsistente Farbdramaturgie, die da vorgenommen wurde.
Es ist keine, also es sie trägt innerhalb der digitalen Welt, funktioniert sie noch?
Ja, aber da ist schon
die Frage. Und da sind schon Fehler drin.
Da ist auch schon die Frage, warum orange und rot? Also was sind da überhaupt die Differenzierungen? Das ist genau dasselbe Problem, da gehen wir vielleicht nachher kurz drauf ein, in Tron Legacy. Warum sind da einige weiß, mit weißen Anzügen, einige haben schwarze Anzüge? Genau, du hattest das ja gesagt.
Das hat mich verwirrt.
Das macht echt,
was sollte?
Eigentlich macht es irgendwie null Sinn.
Weil es für mich eine also es ziehen wir ein bisschen vor, aber es macht eine Differenzierung auf, die nicht beantwortet wird irgendwie. Aber
ganz kurz noch, als letzter thematischer Punkt, das haben wir eben ein bisschen vergessen, dadurch, dass das ja irgendwie so ins spirituell-philosophische reingeht und ins religiöse teilweise, wird auch mit Faschismus oder mit Faschismus-Metaphorik
gespielt. Es hat faschistische Motive drin, mit denen es sich auseinandersetzt.
Genau. Was ja dann auch später Tron Legacy, ja,
versucht zu vertiefen,
versuchen zu vertiefen. Aber schließen wir jetzt einfach mal unseren Teil zum Originalfilm ab mit einer Wertung.
Willst du den Anfang machen?
Ja, gerne. Also, das Ding ist, ich finde, den Film kann man immer noch gut gucken. Es ist wirklich eine nette Geschichte, es ist eine spannende Geschichte. Mhm. Ich bin immer wieder fasziniert, weil ich ja auch Fan von haptischen Effekten bin. Also, was die da geleistet haben, wie die das gemacht haben. Man erkennt ja auch, wo, also ich meine, heutzutage ist es manchmal nicht mehr zu differenzieren, aber hier erkennt man ja genau, wo CGI ist und wo halt was quasi Live-Action-mäßig gemacht wurde, beziehungsweise dann hinterher als Zeichentrickfilm zusammengebastelt. Aber es sind ja reale Schauspieler vor realen Hintergründen meistens. Und ich finde es einfach mega faszinierend. Also ich mag ja auch aus der Zeit zum Beispiel von Wolfgang Petersen Die unendliche Geschichte, weil da ja auch mit wirklich mit Effekten, also mit was Haptischem.
Mit dem ganzen Kostümdesign.
Genau, da wurde mit was gearbeitet, was real existierte. Und ich finde, es kommt, also es ist ja
es eigentlich. Es gibt dem Ganzen einen anderen Look.
Ne? Genau, es ist ja fast schon ein Paradoxon, dass das, obwohl es in der digitalen Welt spielt, so echt irgendwie dann auch wirkt. Und wir haben es gesagt, der Film ist irgendwie Hauptinspirationsquelle auch für John Lasseter und irgendwie Wegbereiter für Pixar Animation und überhaupt für die Animation, für die Computertechnik, für Effekte, also für VFX und so weiter, ist der Film unfassbar relevant. Und auch wenn man sich ein bisschen von diesem nostalgischen Blick löst und von diesem filmhistorischen Blick, ist er auf jeden Fall eine gute 8 von 10. Wenn man den Einfluss des Films mit einberechnet, könnte man fast schon eine 9 geben. Wenn man sich nur darauf einlässt, dass der Film natürlich narrative Schwächen hat und was auch immer und dass die CGI-Technik heute teilweise Augenkrebs verursacht, kann man auch nur eine 7 geben, aber von mir gibt es eine 8 von 10.
Dann sind wir genau da, wo ich immer schwanke. Für mich ist der Film ohne den Kontext der Entstehung, sagen wir mal, ohne den Kontext der Entstehung. Der Film an sich ist für mich eine sehr gute 7 von 10.
Mhm.
Es, wie gesagt, es ist so ein bisschen die Szenen in der digitalen Welt, wo es im Computer, die es mir manchmal ein bisschen schwer machen. Es ist manche Szenen, die so ein bisschen ungewollt komisch wirken, manchmal mit der hölzernen Darstellung. Man merkt halt, dass die Darsteller nichts hatten, worauf sie reagieren konnten und auch dann jeder Schauspieler, der heute in einem Film dreht, hat Erfahrung mit Greenscreen-Technik. Der weiß, wie man sich verhält und so weiter. Wenn einem beschrieben wird, da vorne siehst du das und das und da guckst du jetzt hin. Es war damals in diesem Ausmaß komplett neu für die Schauspieler ja auch. Also auch die haben Greenscreen-Technik natürlich schon Erfahrung gehabt. Aber einen kompletten Film so zu machen, ist was komplett anderes und man merkt das ein bisschen. Das andere ist für mich, dass das Auftauchen und Verschwinden mancher Charaktere ein wenig unmotiviert ist. Mhm. Dass der Teil, wenn Tron und Jeff Bridges Charakter Flynn getrennt werden, die Geschichte, die dann über den Weg von Flynn erzählt wird, ist ein bisschen hanebüchen und plötzlich taucht er wieder auf, wo die Story ihn braucht bei Tron. Tue ich mich ein bisschen schwer. Im Rückblick auf den Film, im Kontext der Dokumentation, würde ich dem Film trotzdem eine 8 von 10 geben. Weil die Doku mir eine Perspektive in dem Film eröffnet hat, die ich finde, die man im einfachen Sehen des Films so nicht wahrnimmt. Mhm. Es ist ein Film, der Pionierarbeit geleistet hat. Er ist ein Film, der ein Wegbereiter war, der, wo ich sagen würde, man hätte wahrscheinlich in dieser Form Toy Story so früh nie bekommen, hätte es diesen Film nicht gegeben. Und was für ein grandioses Art-Design diese Welt hat. Ich mag diese Haptik, die diese Welt hat, dadurch, dass sie nicht digital ist. Also für mich ist der Film dadurch eine 8 von 10.
Cool. Dann sind wir ja da wenigstens einer Meinung. Da
sind wir einer Meinung. Aus unterschiedlichen Gründen, aber.
Und fangen jetzt ein klein wenig an zu flamen, wenn es in Richtung Tron Legacy geht, denn.
Vorweg, ich mag den Film.
Ja, also wir mögen beide Tron Legacy, aber ich denke, das kann man direkt so vorweg schicken. Er nimmt die Stärken vom Originalfilm, sprich das Design, perfektioniert das fast schon ein bisschen, beziehungsweise macht es ein Stück weit anders und auch richtig, richtig geil. Hat aber mit den, sagen wir mal so, die narrativen Vorgaben, die der Originalfilm hatte und die er ja ein bisschen naiv, charmant halt nur ausgespielt hat, da könnte man erwarten, dass Tron Legacy da mehr draus macht und Tron Legacy macht halt einfach nicht mehr daraus. Und
sie versuchen, das Thema des Faschismus ein bisschen aufzugreifen.
Genau.
Und das, muss man jetzt auch nicht sagen, ist nicht eine der Stärken des Films.
Und was halt auch ein großes Problem war, sowohl beim Originalfilm, aber da hat man noch ein bisschen wohlwollend drüber hinweggeguckt, als jetzt auch beim Sequel, ist halt das Ding, dass es immer unglaubwürdiger erscheint, warum diese Systeme, also die
Menschen... Die Systeme werden zu menschlich.
Genau.
Im ersten Teil werden die Charaktere der Programme noch sehr... ja, programmartig dargestellt. Sie haben eine Funktion, sie reden auch über ihre Funktion. Und das Einzige, was sie im ersten Teil menschlich werden lässt, ist, dass sie Angst davor haben, gelöscht zu werden.
Genau.
Dass sie dem entgehen wollen. Und im zweiten haben die entwickeln die Programme eine intrinsische Motivation. Und das macht sie zu Menschen.
Zuse und Jem oder Gem, wie sie auch immer heißen, also Michael Sheen und ich glaube Bo Garrett heißt die Darstellerin, die wirken fast schon zu autonom
für
das, was
sie da tun. Sie haben keine Programmfunktion mehr.
Ja,
sie haben nur noch sie sind Figuren, reale Figuren in dieser Welt.
Und auch das Ding, dass da quasi ein Widerstand irgendwie entsteht gegen Clue.
Was vorweggegriffen, vor allem auch meiner Meinung nach eines der Probleme von Tron Uprising, der Animationsserie ist, die ja die Lücke zwischen den beiden Filmen füllt. Es macht ein bisschen die Prämisse zunichte. Mhm. Es ignoriert die Prämisse ein Stück weit. Wie gesagt, das Set-Design steht, finde ich, weitestgehend außer Frage. Man merkt in einigen Einstellungen und in einigen Gebäuden, vor allem an dem Refugium, das sich Flynn geschaffen hat, außerhalb des Grids, dass Joseph Kosinski heißt der Mann, aus der Architektur kommt.
Ja, der ist Designer und Architekt und hat, also da muss man auch echt sagen, da hat der Film auch seine Daseinsberechtigung, weil er diesen...
Er liefert extrem, tolle Bilder.
Der hat den extrem eigenen Look, der hat Bilder, also da Claudio Miranda war, glaube ich, Kameramann, die Bilder sehen teilweise, weil die halt, also die haben fast so einen tableauartigen Charakter, weil die, also die sehen aus wie Gemälde teilweise.
Auch da vom Art-Design ein Punkt, an dem sich, glaube ich, die Geister ein bisschen scheiden. Ich tue mich auch schwer dabei, die Frage der Atmosphäre in dieser Welt. Also Tron 1 war ja hat einen leeren Raum gezeigt mit den Formen und Elementen der Welt. Aber es gab in dem Sinne keine Atmosphäre drumherum.
Ja.
Tron Legacy hat auf einmal Wolken, es gibt Gewitter, es gibt Regen, Blitze, Donner, all diese Atmosphäre gebenden Elemente, die so ein bisschen, sie liefern tolle Bilder, aber in der Logik dessen, wo man sich da befindet, ist es ein bisschen fragwürdig. Es wird, glaube ich, in dem Bonusmaterial erwähnen sie, dass sie das bewusst gemacht haben, weil ja auch Clue damit beauftragt ist, eine reale Welt, also die perfekte Welt zu schaffen und sie dadurch immer realer wird in ihrer Darstellung.
Ja, aber der Film ist da halt auch in sich irgendwie, ja, geradezu widersprüchlich. Und ich finde, da bricht er sich selber so ein bisschen das Genick. Ja. Also auf der einen Seite hat er halt auch dadurch, dass die Bilder halt ja so krass für sich stehen und wie Gemälde halt irgendwie aussehen und sich, Gott, wie lautet noch der Fachbegriff dafür, wenn du das Bild, also quasi wenn du in der Mitte einen Strich ziehen könntest und es spiegelt sich links wie rechts. Es ist symmetrisch. Denkst du, ich wäre jetzt auf Symmetrie gekommen? Also
nein.
Echt, sorry, ich habe in Mathe damals nicht gut aufgepasst. Ich wusste wenigstens, ich konnte ja umschreiben, was ich will. Also
ich habe es verstanden. Ich denke, unsere Hörer auch.
Die Symmetrie in den Bildern ist halt wieder etwas Mathematisches, was dann halt auch diesen artifiziellen Look auch fortführt und rechtfertigt in gewisser Weise. Und dann ist das Ganze halt echt auch so ein bisschen widersprüchlich. Du hast dich ja auch ein bisschen so daran gestoßen, dass in diesem Refugium von Flynn und Cora, dass die da richtige...
Dass sie richtig essen.
Ja,
richtige Im ersten Tron ist die... Ja, das Einzige, was an Essen trinken oder wie erinnert ist, als sie diesen See, diesen Teich finden, wo sie Wasser trinken.
Die LSD-Szene.
Wo es aber thematisiert wird und das Wasser, also sie reden von Energie, sie trinken Energie, was im Kontext der Technik Sinn macht. Ja. Im Tron Legacy
spirituell
verquarzt, vor allem in der Einstellung und der Szene, aber in Tron Legacy gehen sie dann hin und sitzen um den Tisch rum, haben dann ein gegrilltes Schwein auf dem Tisch liegen
Bohnen
und
auf dem Teller.
Essen richtig. Und dann frage ich mich, was soll das?
Ja.
Was hat da jemand nachgedacht? Was passiert denn da?
Ja.
Andere Sache, was der Film hervorragend macht, finde ich, nicht ganz hervorragend, sehr schön macht und ein bisschen übertreibt, ist der Fanservice. Ich finde, am Anfang ist der Film lange Zeit nicht wirklich besonders autonom. Er erzählt die Geschichte vom Original Tron nach. Wir haben ihn, der einbricht in Endcom.
Deswegen hatten wir ganz am Anfang vom Podcast so die Frage fast schon oder so im Dialog, ist es ein Sieg?
Ist es wirklich? Also ja, klar, wir haben Jeff Bridges, jetzt ein Alt, der wieder drin ist, der den Vater spielt, das erzählt die Geschichte an sich fort. Aber gleichzeitig erzählt es die Geschichte nach.
Mhm. Ist es Fanservice oder ist es Remake?
Es tanzt an der Grenze hin und her, finde ich, in manchen Szenen. Also gerade der Anfang ist sehr unautonom. Dann sind natürlich nette Zitate drin mit der Türe.
Ja. Well, that is a big door.
Genau, dem Originalzitat der auch im ersten Film drin ist. Aber wie gesagt, die Geschichte wird ziemlich 1:1 lange Zeit nacherzählt.
Mhm.
Und auch in der digitalen Welt dann bleibt sie lange Zeit relativ ähnlich, bis sie sich ein bisschen absondert. Aber auch die großen Orte, an denen sie sich aufhalten, die Drehorte ist das falsche Wort, die Sets, die sie abklappern, folgen quasi der Reihenfolge, wie sie sich in Tron 1 durch die digitale Welt bewegen. Ich meine, auch da haben wir am Schluss zum Endkampf die Reise auf dem Solar Sailor.
Ja.
Wir haben all diese Stationen, die abgehandelt werden, haben wir so auch schon fast am ersten Tron gehabt. Auch
diesmal ist es halt nicht das MCP, das am Schluss bekämpft werden muss, sondern Clou. Aber das ist der Clou bei der Sache.
Denn
das ist natürlich auch irgendwo was Science-Fiction-Philosophisches, dass er sich am Schluss mit seiner Schöpfung auseinandersetzen muss. Und ich finde, das ist halt ganz geil, aber dem Film hätte es echt gut getan, wenn der auch nur maximal 90 bis 100 Minuten gegangen
wäre. Dem Film hätte zum Schluss auf der Reise zum Endkampf, zum Finale, hätten ihm ein paar Minuten weniger gut getan.
Und der Film entfaltet halt seine Geschichte zu weit, der spannt das alles zu weit und das trägt das Ganze halt nicht. Ich finde, was geil ist und was bei dem Film ja auch in gewisser Weise ja dann innovativ war, Tron Legacy war, glaube ich, bisher der einzige Film, der 3D, also die Stereoskopie, so narrativ eingesetzt hat, dass ich habe den damals im Kino gesehen, da wurde vorher halt extra noch eingeblendet, dieser Film wechselt hin und her zwischen Zweidimensionalität und Dreidimensionalität. 3D war nur, und das ist ja schon paradox, also 3D wird ja eigentlich aus Realismusgründen in gewisser Weise eingesetzt, um die Tiefenwirkung zu erzeugen, aber 3D war bei Tron Legacy nur das, was im Computer gespielt hat und all das, was in der realen Welt gespielt hat, war 2D. Mhm. Und das ist schon, es hat nicht perfekt funktioniert, aber es ist eine coole Idee.
Es ist mal der Versuch, irgendwie die 3D-Technik narrativ einzusetzen.
Sinnvoll einzusetzen.
Ja, und das machen die wenigsten Filme. Und ich finde es schön, wenn da mal wieder was versucht wird,
das
filmimmanent einzubinden und dem tatsächlich einen Mehrwert dadurch dem Film zu geben.
Und der Film bemüht sich ja dann auch von seinem Design her wieder genau dasselbe irgendwo zu machen, was wir eben noch am Schluss von unserer Tron-Original-Diskussion gesagt haben, dass all das, was gemacht aussieht in der realen Welt, all das, was künstlich aussieht, das spiegelt sich auch alles irgendwie in der digitalen Welt dann wieder. Also das ist überall natürlich dieser Teal and Orange-Effekt. Und wenn man die Hochhäuser und die Häuserschluchten in der realen Welt sieht, wird dieser selbe Effekt, dieselbe Andeutung irgendwie auch wieder, thematisiert oder evoziert in der digitalen Welt. Und das ist cool, dass da die Übergänge auch so fließend sind. Mhm. So, also eine zunehmende Digitalisierung, und dann sind sie hier in einem autonomen Cyberspace drin, der sich abseits vom Internet her entwickelt hat. Und da stecken coole philosophische Science-Fiction, klassische Science-Fiction-Ideen drin, die aber nicht genutzt werden und beziehungsweise nicht so klug dramaturgisch auch austariert werden, wie es möglich gewesen wäre.
Kleiner Einschub, wo du Teal and Orange sagst. Für mich ist Tron Legacy einer der Filme, die mit ihrem harten Teal and Orange Color Grading davonkommen, weil es das Original schon hatte. Und das 82, bevor jeder Film auf einmal gleich aussah.
Ja.
Wo wir gerade vorhin bei Clue waren und du dann zurück zu Design gegangen bist, würde ich mal auf das Gesicht von Clue zu sprechen kommen. Und zwar wurde für das Spiel, also Clue ist das Spiegelbild von Flynn zur Zeit, als er Clue geschaffen hat.
Genau.
Das heißt, wir haben eine junge Version von Jeff Bridges. Die wurde, also seine Mimik wurde per Motion Capturing aufgezeichnet und dann wurde eine jüngere Version von ihm drüber digital gebaut.
Genau, lustigerweise, man könnte sich ja denken, dass Jeff Bridges einfach beide Rollen gespielt hat, aber nein, Jeff Bridges hatte einen anderen
Darsteller. Sie hatten einen Schauspieler-Double, der seine damalige Statur so ein bisschen mehr hat, der auch trainierter war, jünger war.
Genau, und der hat das einfach studiert,
Jeff Bridges spielt. Sie haben die Mimik genommen von Jeff Bridges, haben aber die Körper-Capturing von dem anderen Schauspieler genommen, der die Bewegungen von Jeff Bridges hat die Rollen gespielt und dann hat er sie nachgespielt.
Genau.
Was auch wieder ein bisschen absurd ist. Das Problem für mich ein bisschen ist nicht das Gesicht so sehr von Clue, was in der digital, also man sieht dem Gesicht an, dass es digital drüber gesetzt ist. Ja. Es ist ein digital verjüngter, es ist ein CGI-jung Jeff Bridges, was extrem künstlich aussieht. Was
creepy!
So ein bisschen, ja, es ist creepy, weil es geht in diesen Bereich dieses Uncanny Valley-Effektes.
Ja.
Es ist zu real, um animiert wirklich zu wirken, aber es ist nicht real genug, um real zu wirken.
Ja.
Es verhält sich real mit einer komischen Plastikmaske drüber und es wirkt einfach nur creepy. Was bei Clue funktioniert.
Ja.
Er ist der Bösewicht, wir sind in der digitalen Welt.
Ja.
Da funktioniert das noch.
Aber nicht bei der Rückblende.
Und da kommen die Schwierigkeiten. Ja. Der Film fängt an in einer Rückblende, wo Jeff Bridges Charakter seinem Sohn erzählt, Sam erzählt,
Dass er in dieser digitalen Welt arbeitet, quasi,
genau,
dass
was er
da
macht.
Mit Tron und mit Clue das perfekte System erschaffen möchte.
Genau.
Und dann gehen sie halt hin und teasern so ein bisschen das Gesicht an.
Genau, man sieht ihn von hinten über die Schulter, so ein bisschen im Anschnitt das Gesicht.
Es wird fragmentarisch gezeigt.
Genau.
Und da hätten sie es auch belassen sollen. Aber nein, ganz am Schluss zeigen sie einen Full Frontal Shot. Ich wollte gerade einen Full Nudity Shot sagen.
Gefühlt ist es Full Nudity,
was sie da treiben. Es ist wirklich ein bisschen schockierend, was da passiert.
Man sieht im Kontext der realen Umgebung, in einem Rückblick, in der Wirklichkeit, das computeranimierte, junge Gesicht von Jeff Bridges. Und der Film ist jetzt 5 Jahre alt. Und es ist jetzt schon nicht gut gealtert.
Ja.
Es wird in den nächsten Jahren immer schlechter und schlimmer. Die Szene ist einfach nicht gut gealtert, sie tut ein bisschen weh und da waren sie zu selbstsicher. Das hätten sie nicht machen dürfen.
Da waren sie sehr optimistisch.
Ja.
Genau halt auch mit, wo waren sie noch optimistisch? Sie waren optimistisch mit ihrem Plot. Ganz ehrlich.
Ja. Weil das ist der nächste Punkt, auf den wir mal eingehen können. Die oft angeteaserte faschistoide Geschichte, also Faschismus-Geschichte.
Also natürlich wird da riefenstahlsche Ästhetik aufgegriffen und so, und in gewisser Weise funktioniert das auch, aber Clue ist halt als Antagonist verheizt eigentlich,
ja.
Weil also dass er halt einfach ein Fascho-Charakter ist, der dann
das perfekte perfekte System
so,
schaffen will und
die
arische
Herrenrasse
erschafft. Er schafft es, indem er aussortiert und die Leute nicht in irgendwelche Lager bringt, sondern
ja,
in Spiellager, wo sie sich gegenseitig umbringen.
Genau, aber haben sie die ISOs oder die ISOs?
Nächste Element.
Die haben sie doch in Zügen, glaube ich, sogar.
Das ist der nächste Punkt. Die ISOs, die erstmal bildästhetisch wie der Auszug aus Ägypten kommen sie aus dem Nichts auf das Grid gelaufen, in Heerscharen, und Clue beschließt dann, dass diese ISOs, diese, was auch immer genau es sein soll, digitale, menschliche,
den... Es ist digitaler Antisemitismus, der da visualisiert wird. Und es funktioniert nicht. Es ist wirklich, da ist wieder das Problem, das wird zu religiös.
Es bedient sich religiöser Motive, ohne was damit zu... Also, es setzt sich nicht intelligent damit auseinander.
Ja, es ist spiritueller Quatsch, der da betrieben wird. Vielleicht so, ja, gut, Matrix Revolutions ist zu lang her und damals fand ich es auch eigentlich ganz geil, was die da auch mit ihrer Spiritualität und so gebastelt haben. Müssen wir auch mal wieder rückwirkend betrachten. Ist ein bisschen on your nose vielleicht. Aber was hier gemacht wird, ist halt wirklich so, es stecken da wieder coole Ideen drin, weil wenn Kevin Flynn dann sagt, es wird alles verändern, die Religion, die Medizin, sind coole Ideen, aber es wird halt verheizt zugunsten einer... sagen wir mal, eine Geschichte, die halt ein Zielpublikum von 10 bis 16
die ISOs anspricht. sind fast schon eine extra Randform MacGuffin, die der Film nicht bräuchte.
Ja.
Also schon der erste Film hatte die religiöse Debatte im Sinne der User, wie die Programme die User anbeten.
Mhm.
Und auf einmal bringt der zweite Teil, der eigentlich immer noch diese religiöse Stimmung hat, die immer noch diese Auseinandersetzung mit den Usern und Programmen und auch wenn er es nicht mehr ausspielt, weil der erste Teil sich damit schon auseinandergesetzt hat, bringt dann auf einmal diese ISOs als zweites Element einer religiösen Geschichte rein,
und
die
völlig
verheizt
wird.
Und Flynn wird zum Propheten,
Also, sind wir ehrlich, es ist zwar nicht gut gemacht, aber die Ideen, die dahinter stecken, sind geil. Da hätte man halt intelligenter erzählen können.
Sie hätten sich mehr damit auseinandersetzen müssen, was sie da eigentlich, die Themen, die sie anschneiden, sie hätten sich mit den Themen mehr auseinandersetzen
müssen. Wäre dieselbe Sorgfalt aufs Design, die sie aufs Design verwendet haben, auf die Narration, auf die narrative Ausgestaltung, auf die Dramaturgie verwendet worden, wäre es halt ein richtig geiler Film geworden. Aber da muss man zum Beispiel auch noch sagen, um wieder den Bogen zum Audiovisuellen zu schlagen, Kosinski versteht sich in Style, versteht sich aber nicht richtig in der Action-Inszenierung. Die Zeitlupen sind teilweise suboptimal gesetzt. Die Action könnte noch geiler sein. Die steht halt so ein bisschen für sich, weil sie, also so für sich allein steht, ist die schon stylisch genug, weil die Effekte halt ganz geil sind und das Design. Aber so richtig gut funktioniert es halt nicht.
Es ist nicht immer wirklich rund.
Aber zusammengehalten wird alles vom unfassbar geilen Soundtrack von Daft Punk.
Ja. Das ist absolut richtig, der Soundtrack ist grandios, den sie gezaubert haben. Ich finde nach wie vor, also wie gesagt, ich mag den Soundtrack, ich liebe alle Lieder, ich habe das Soundtrack sogar auf meinem Handy, höre es immer mal wieder,
ja,
ich richtig auch. Gern.
Rotiert seit Ewigkeiten bei mir im Auto.
Ich finde es ein bisschen schade, dass es ist, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, das ist so ein bisschen für mich der Soundtrack, den man erwartet.
Genau.
Er überrascht mich leider nie. Ich hätte es interessant gefunden, wenn man, wir haben nur das Adagio vor Tron drin, was so in eine richtig härtere klassische Klänge anschlägt, was ich auch, ich weiß nicht genau, bei welchem Komponisten will ich jetzt mich nicht festlegen, aber von den Motiven her.
Hast du nicht mal gemeint Chopin?
Ja, vielleicht? So ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kommt mir bekannt vor, ein bisschen da bedient in den Klängen. Aber ich hätte es interessant gefunden, wenn sie quasi mir zu der hart digitalen Welt akustischen Bruch durch vielleicht einen größeren, klassischeren Soundtrack geliefert hätten. Ich mag den Soundtrack, er ist super, er trägt den Film teilweise in
manchen Fällen. Aber er ist halt nur noch deskriptiv und illustrativ.
Genau.
Schafft es nicht, noch irgendwie einen Kontrapunkt,
dieses Gegenstück zu schaffen. Er fügt nichts Eigenes wirklich hinzu. Er rundet alles ab, aber er fügt nichts Eigenes hinzu.
Ja. Ist vielleicht eine vertane Chance.
Vielleicht.
Aber funktioniert
nicht. Aber
ist auch nicht anders zu erwarten. Ne? Also für einen 170 Millionen Blockbuster von Disney, wo sie ihren Kultfilm von 1982 quasi wieder aufleben lassen. Und der Film war ja auch genau wie der Originalfilm, wieder in gewisser Weise ein Achtungserfolg mit seinen 400 Millionen US-Dollar Einspiel. Problem bei der Sache auch, eigentlich ein ziemlich geiler Cast mit Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Jeff Bridges. Aber Garrett Hedlund ist halt nicht der so charismatischste.
Genau. Man hätte vielleicht einen sympathischer, weiß ich nicht, aber
Shia LaBeouf
zum Beispiel. Nicht.
Aber noch was Lustiges, was uns aufgefallen ist. Achtung, Spoiler, aber ich meine, ihr hört ja eh nur zu, wenn ihr die Filme schon kennt. Hoffe ich mal. Der Rinsler, der im Endeffekt Tron ist, schnurrt wie eine Katze. Das ist schon richtig hilariös. Also was soll das auch? Was soll auch dieser Umschwung ganz am Schluss, wenn dann Rinsler plötzlich erkennt, I fight for the users, this is Kevin Flynn.
Es ist so ein bisschen...
Und auch die Figur des Zuse, gespielt von Michael Sheen, hart an der Schmerzgrenze zum Lächerlichen.
Ja.
Aber nun ja... schreiten wir mal voran zu einer abschließenden Wertung.
Mhm.
Ja, objektiv gesehen hat er vielleicht sogar nur die 6 von 10 verdient. Ich liebe den Film wirklich. Der hat sich auch bei mir ein bisschen hochgearbeitet. Also im Kino war es eine 6 von 10, dann zu Hause geguckt eine 7 von 10, dann mal eine 8 von 10, jetzt wieder geguckt, jetzt ist er eine 7 von 10. Also ich bleibe bei der 7. Die kriegt er aber. Ich finde den Film halt echt geil, also audiovisuell umwerfend. Ich mag da viele Einzelszenen, die halt für sich stehen, richtig geil sind. Aber wenn man den Film halt ein bisschen hinterfragt und sieht, wo halt einfach Chancen vertan worden sind, ja, das ist halt sau ärgerlich.
Es ist schade. Man hätte mit dem Konzept mehr machen müssen.
Auf jeden Fall mehr machen können.
Ja. Bringe ich erstmal meine Wertung, ehe wir weitermachen. Cool. Jetzt so, wenn ich mal Revue passieren lasse, was wir jetzt alles gesagt haben, war das extrem viel Negatives, was wir von uns gegeben haben. Trotzdem ist der Film auch für mich die 7 von 10. Er macht nicht wirklich viel falsch. Er macht aber auch nicht viel besonders richtig. Das ist so der Punkt. Er funktioniert, die Musik ist wunderbar, der Soundtrack trägt alles, die Bilder sind weitestgehend super komponiert, danke.
Der Film hat halt den Lack of Innovation.
Genau, das ist
den
der...
Den halt den Originalfilm
das ist der auszeichnet. Punkt. Es ist für mich die Frage dessen, hätte man wirklich zu Tron eine Fortsetzung drehen dürfen? Mhm. Und wenn ja, hätte sie wahrscheinlich nicht so sein dürfen. Der Originalfilm hat immer den Zeitgeist des Innovativen und der Grundlagenarbeit, die sie da geleistet haben. Und das ist halt ein Charme, den der erste Film auch ein Stück weit ausstrahlt, den der zweite nicht hat.
Ja, der erste Film ist Pionierarbeit, der zweite hätte ihn haben können, wenn das mit dieser Stereoskopie-Umsetzung vielleicht ein bisschen grandioser, ein bisschen intelligenter noch umgesetzt worden wäre in der Narration. Haben sie aber auch nicht gemacht. Und er sieht halt unfassbar stylisch aus, hat einen geilen Soundtrack, aber da fehlt das legendäre Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Er ist nicht der Erste, der irgendwas gemacht hat, er ist halt nur noch eine Fortführung.
Genau.
So. Und das macht er geil, das macht er cool, das macht er unterhaltsam, aber das war's halt auch schon. Dann machst du noch schnell was zu Tron Uprising.
Tron Uprising.
Und dann
klären wir noch vorhin schon mal genau mit
Tron Ascension.
Genau. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich glaube, wir haben den Piloten geschaut, die erste Folge. Du warst ein bisschen fertig und bist eingepennt. Ich habe es auch durchgehalten.
Ja, ich bin nach einer Viertelstunde eingepennt. Nicht, weil ich es irgendwie langweilig fand, sondern weil ich tatsächlich todmüde war. Ich fand aber das Art-Design ganz geil. Er war halt nur ultra kompliziert erzählt.
Er hat ein paar Schwächen von Tron Legacy, aber auch die Stärken geerbt. Ja. Die Optik ist geil gemacht. Es hat mich halt so ein bisschen mit dieser Mischung aus animiertem und gezeichnetem, zeichentrickartigen, ein bisschen an die Optik Ghost in the Shell erinnert. Genau. Die Story an sich ist ein bisschen umständlich erzählt, obwohl sie nicht wirklich, also es ist halt die Widerstandsgeschichte. Mhm. Da ist nichts Komplexes dran. Wird aber einem
die in den Handlung ersten... Die Handlung ist simpel, der Plot verkompliziert.
Das ist das Problem, das wir da haben. Und es hat auch das Problem von Tron Legacy, es vermenschlicht die Programme noch viel, viel stärker. Es sind einfach Menschen. Ja. Es sind stinknormale Menschen mit Problemen von Menschen, mit Konflikten von Menschen. Und wir sehen, wie sie nennen es Stadt tatsächlich, wo sie sich befinden, wie die Stadt unterworfen wird.
Ja, du hast erstmalig, ja auch die Frage gestellt, was ist da überhaupt die Zielgruppe?
Das ist der nächste Punkt, an wen, also der Originalfilm hat ein älteres Zielpublikum gehabt und heute umso mehr denn je. Das sind die Fans des Originalfilms und die neuen Fans, die vielleicht mit Tron Legacy dazugekommen sind oder das Original vielleicht auch mal angeschaut haben, vorher oder danach. Die aber jetzt nicht unbedingt in einem klassischen Zielalter sind für eine Zeichentrick-Adaption.
CGI.
Genau, ja, CGI-Zeichentrick-Mix-Adaption. Und ich sehe die Zielgruppe nicht. Also ist es optisch nett, die Musik bedient sich im Tron-Soundtrack, variiert ein bisschen drauf.
Das sind aber auch einzelne Stücke vorhanden,
Es sind oder? Einzelne Stücke drin, es sind die Themen, die musikalischen Themen und Melodie, Abschnitte aus dem Original-Soundtrack von Tron Legacy drin, mit Variationen. Ist jetzt nichts wirklich Eigenes dabei, was mir jetzt in Erinnerung bleibt im Piloten, das ich hören würde, was ich nicht schon auf dem Tron-Soundtrack gehabt habe. Tron Legacy Soundtrack.
Nun, ja, gehen wir über zur letzten Frage, zur abschließenden Frage. Warum wurde Tron 3 Ascension abgesagt? Können wir das überhaupt beantworten? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Finden wir es schade, dass es abgesagt worden ist? Jein.
Das fängt es richtig an. Denn das ist genau wie die, finden wir Tron Legacy wirklich gut? Jein, es ist ein guter Film, ein solider Film. Und genau diese Sorge ist die Sorge, die wir zu Tron 3 gehabt
haben. Was gab es überhaupt in Tron Legacy zu erzählen? Was haben sie erzählt? Haben wir ja geklärt. Chancen verschenkt. Mhm. Was gäbe es jetzt noch bei Tron 3, auch wenn Joseph Kosinski das Ding wieder weiterführt? Style wäre wahrscheinlich noch geiler gewesen. Ja. Daft Punk war ja auch wieder quasi in der Verlosung drin,
sie hatten,
den Soundtrack wieder übernehmen.
Sie hatten ja schon Olivia Wilde und
Garrett Hedlund waren bestätigt. Schon,
genau, zugesagt eigentlich in
den
ersten Verhandlungen.
Und jetzt wird es halt abgesagt. Magst du es kurz nochmal zusammenfassen, wie der Verlauf so grob war?
Deutlich der Verlauf, da gibt es nichts groß nachzuzeichnen. Es wurde Anfang dieses Jahres angekündigt und 4 bis 5 Monate später gecancelt.
Ja.
Es wurde, also wie das so ist bei Projekten, die auf Eis gelegt werden, da erfährt man nicht direkt, was da passiert ist oder warum.
Ja, sagen wir mal so, auf der Hand liegt wahrscheinlich das Disney...
Das Line-Up ist ziemlich voll.
Erstens, das Line-Up ist voll. Zweitens, vor 1-2 Jahren hatten sie auch 20.000 Meilen unter dem Meer abgesagt. Der von Fincher hätte für 200 Millionen US-Dollar inszeniert werden sollen mit Brad Pitt. Dann hat Brad Pitt keine Zeit gehabt. Dann soll Channing Tatum das machen. Dann war der noch nicht bekannt genug oder vor 3-4 Jahren. Dann wurde es komplett auf Eis gelegt. Dann sind sie gescheitert mit John Carter. Dann sind sie gescheitert mit The Lone Ranger. Sie sind gescheitert mit
Tomorrowland. Beziehungsweise A World Beyond in Deutschland.
Ja, dann ist ja echt die...
Überall.
A World Beyond bei uns, Tomorrowland tatsächlich...
Doch, ist so ein USA Tomorrowland.
USA, genau. Okay. Ja, dann ist, sagen wir mal, die Skepsis Disney intern in gewisser Weise zu verstehen, gerade weil halt auch Tron Legacy nicht der Bombasterfolg war.
Und 400 Millionen hat er eingespielt.
Genau, und sein Erfolg, wie du eben in der Diskussion vor unserem Podcast richtig gesagt hast, also der Film wurde halt überhaupt zu so einem Achtungserfolg, weil die Fanbase da war.
Der Tron 1 ist zu einem Kultklassiker geworden, das kann man so sagen.
Und, da wollten
und der
die
hat
Leute,
seine Fanbase. Und die Leute sind allein schon aus Neugier.
Was?
Genau. In Tron Legacy reingegangen und ich denke mal, das wird ein Großteil zum Erfolg von Tron Legacy beigetragen haben. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Fans und viele Zuschauer den nicht so gut fanden. Er wurde auch in den Kritiken mäßig.
Der Film ist
er
halt,
wurde auch nicht groß. Er, weder noch, es war halt so Durchschnitts.
Ja, es ist irgendwas, wirklich so irgendwas zwischen 5 und 7.
Genau.
So von allen gefühlt.
Genau. Und ich nehme an, auch die Verantwortlichen bei Disney werden sich überlegt haben, wenn der Teil der Fans, die enttäuscht waren von Tron Legacy, uns bei Tron 3 wegbrechen, können wir dann für 180, 200 Millionen in Tron 3 drehen?
Ja.
Lohnt sich das wirklich?
Also,
es würde mich trotzdem nicht wundern, wenn sie in 3-4 Jahren auf einmal doch wieder anfangen von Tron 3, Gottes Willen, zu sprechen.
Tron 3.
Weil es war ja nicht wirklich ein Misserfolg. Und wenn man ein bisschen Abstand dazu ist, ist auch die Enttäuschung bei vielen wahrscheinlich langsam gemildert und gelindert. Und es gibt ja auch von Hardcore-Fans, gab es die Online-Petition, Tron 3 eben doch zu bringen, dass die Fans sich das wünschen, dass sie nicht wieder, wie viele Jahre, 28, 27 Jahre? 29 Jahre sogar, auf einen Nachfolger warten müssen. Ja, wie das mit Online-Petitionen ist, ich nehme an.
Disney scheißt da einen großen Haufen drauf.
Genau.
Naja, also ich hätte Bock auf Tron 3, fände es dann aber geil, wenn sie hingehen würden und hätten einen komplett neuen Art-Style.
Genau,
also wenn die da hingehen würden und würden, also auch wieder das Haptische mit dem Digitalen verknüpfen und Zeichentrick reinbringen und 3D-Technik, da wäre ich komplett am Start. Hm. Vielleicht schreiben Lukas und ich ein Drehbuch. Deswegen finden wir nun einen Abschluss.
Genau.
Damit wir uns zurückziehen können in unsere Brainstorming
Fabrik. Jetzt bin ich gespannt. Naja.
The Grid. Naja, egal. Bevor wir The Grip verlieren an unserem Podcast, ja, ich mache richtig geile
Fantasy-Wortspiele
und richtig coole Überleitungen. Ja, bevor wir uns jetzt halt hier noch weiter verheddern in unserer Diskussion, wie sich Kevin Flynn, jetzt wollte ich schon wieder einen Gag bringen, ich lasse es jetzt. Das ist jetzt das Ende unseres Podcasts.
Schön.
Ich hoffe, wir haben euch genug zum Original-Tron und zu Tron Legacy und zu Tron Uprising und zu gesagt.
Und eine Rettung zu Tron 3.
Wir haben euch alles gesagt, was wir wussten und noch viel mehr, was wir uns gerade einfach aus den Fingern gesogen haben. Nee, Quatsch. Ich denke, wir waren relativ gut informiert. Ich hoffe, wir konnten euch vernünftig informieren. Und ja, lasst uns einfach ein bisschen Feedback da. Ja, wie fandet ihr den Originalfilm? Wie fandet ihr das Sequel? Hättet ihr Bock auf eine Fortführung der Serie? Hättet ihr Bock auf einen dritten Teil von Tron, von dieser meisterlichen Erzählung, die noch nicht fertig austariert worden ist? Ja, wir verbleiben mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge, weil der Originalfilm halt unfassbar schön ist und ich mir den wirklich auch zigmal angucken könnte. Und auch, weil ich mir Tron Legacy zigmal schon angeguckt habe und weiterhin angucken könnte, weil der Daft Punk Soundtrack weiterhin in meinem Auto laufen wird und mich like the Son of Flynn weiter auf der Straße in die Ferne trägt. In diesem Sinne.
Jetzt muss ich an das kitschige Ende denken.
Ja, ich auch.
Vielen Dank.
Lass uns also aufs dann, Motorrad.
Ja, dann auf Wiedersehen, wollte ich schon sagen.
In diesem Sinne, end of line.
End of line.